HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. 10 Millionen Euro will das Land Hessen in die Entwicklung von KI, also von künstlicher Intelligenz, stecken. KI-Innovationslabor nennt sich das und das hat Digitalministerin Sinemus in Darmstadt eröffnet. Es sind angeblich Supercomputer für künstliche Intelligenz, die zu den besten der 300 weltweit gehören. Da geht es um die Vernetzung von Wissenschaftlern, aber auch von Unternehmen und auch Start-ups. Die sollen hier KI-Systeme entwickeln und am Ende auch testen. Davon könnten beispielsweise die Finanzwirtschaft, aber auch die Biotechnologie oder die Mobilitätsbranche profitieren. Anna Vogel war für uns bei der Eröffnung dabei.
Sie sind 6 Tonnen schwer und durch mehrere Kilometer Kabel verbunden. Die Rechner hinter großen grauen Gittern, die ab jetzt im KI-Innovationslabor in Darmstadt stehen. Sie haben 38 Rechenknoten, über 300 Grafikkarten und ein halbes Petabyte Speicherplatz. Eine Einheit, die 15 Nullen braucht, um sie in Bytes auszudrücken. Warum das alles nötig ist, erklärt Digitalministerin Christina Sinemus.
Wir wollen uns unabhängiger machen von anderen Recheninfrastrukturen wie die Amazons, Microsofts oder Google. Dieser Welt, weil wir unsere Datensouveränität mit den Menschen, mit den Köpfen, mit den Produkten und Ideen hier im Land behalten wollen und mit dem Invest in die in Deutschland größte nicht kommerzielle Recheninfrastruktur werden wir in Hessen ja einen wesentlichen Baustein zu beitragen.
KI made in Hessen, das ist das Ziel der Digitalministerin. Umsetzen sollen das mithilfe der KI-Supercomputer Wissenschaftler und Unternehmen zusammen, durch gemeinsame Praxis. Einer, der das KI-Innovationszentrum ab jetzt nutzen will, ist zum Beispiel Nils Gählert vom Darmstädter Startup Wingcopter.
Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir für ein Training von künstlicher Intelligenz eine sehr gute Infrastruktur benötigen.
Das Darmstädter Startup Wingcopter entwickelt autonome Flugdrohnen. Die sollen selbst entscheiden, wann sie landen müssen oder ihre Flugbahn ändern sollten, um eine Kollision zu vermeiden. Entscheidungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, so Nils Gählert.
Der zentrale Aspekt beim Training und bei der Auslieferung von künstlichen Produkten mit künstlicher Intelligenz ist, dass man in der Lage ist, diese künstliche Intelligenz zu trainieren. Hierfür brauchen wir die leistungsstarken Rechencomputer und Rechenknoten, die wir eben auch gesehen hatten.
Dabei gelte, je leistungsfähiger der Computer, desto schneller könne ein Produkt verbessert und dann schließlich auch an den Kunden gebracht werden. Und deshalb ist auch Digitalministerin Christina Sinemus froh, in Darmstadt jetzt einen der angeblich 300 leistungsfähigsten KI-Computer weltweit stehen zu haben.
Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen Rechner, der in der Lage ist, sehr schnell und quasi in 3D, wie auch neuronale Netze funktionieren, Daten, mit denen man ihn füttert, zu simulieren oder auch neu zu konzipieren. So kann ich mir beispielsweise, wenn ich auf zum Rechner Daten gebe, wie könnte ein Wirkstoff aussehen, wenn ich auf diesen Daten mit dieser Krankheit entwickeln möchte, dann bekomme ich dann dargestellt, wie ein solcher Wirkstoff aussehen kann.
Anwendungsbereiche gibt es viele, so die Ministerin. Entsprechend groß sei auch das Interesse von Unternehmen, auf das neue KI-Innovationszentrum in Darmstadt zurückgreifen zu können. Wobei Christina Sinemus ganz deutlich macht, hessische Unternehmen haben erstmal Vorrang.
Die haben die Priorität. Aber jetzt schon ist klar, dass die Nachfrage deutlich über Hessen hinausgeht. Und wir wollen deswegen neben den hessischen Mitteln auch bundes- und europäische Mittel hierher bekommen. Aber einer muss den ersten Schritt tun.
Und es ist einer der Schritte, die Christina Sinemus selbstbewusst sagen lässt. Damit ist Hessen dem Ziel, das Silicon Valley Europas zu werden, wieder ein kleines bisschen näher gekommen.
10 Millionen steckt das Land in die Entwicklung von KI. Das KI-Innovationslabor ist in Darmstadt eröffnet worden und Anna Vogel hat darüber berichtet. Ein südamerikanisches Drogenkartell verschlüsselte Handys, fast 4,5 Tonnen Kokain und das für einen Wert von rund 125 Millionen Euro. Nein, wir reden nicht über einen neuen Hollywood-Film oder eine Serie, sondern über einen Drogenprozess, der am Landgericht in Limburg angefangen hat. Ein 49-Jähriger aus Wetzlar und ein 67-Jähriger aus Großumstadt sind angeklagt. Der Wetzlarer war der Strippenzieher und Kontaktmann zum südamerikanischen Drogenkartell. Der Großumstädter kam erst später dazu, ist für Kokain von rund 600 Millionen Euro mitverantwortlich. Sie sollen den Transport mit Schiff und Flugzeug nach Europa organisiert haben. HR-Info-Reporter Benjamin Müller war beim Auftakt dabei. Wie genau ging der Prozess los?
Ja, also das war schon ziemlich spektakulär. Rund 50 Polizisten überall im Gericht und die sind auch drumherum ums Gebäude patrouilliert. Dann zwei Sicherheitsschleusen wie am Flughafen, damit da ja keine Waffen reinkommen. Als der Angeklagte reingeführt wurde, da war dann auch noch ein Polizist mit Sturmhaube dabei. Also alles Sachen, die nicht ganz so üblich sind auf jeden Fall. Ja, dann war auch die Familie des Hauptangeklagten noch da. Die mussten teilweise des Saales verwiesen werden, weil sie im Prozess noch aussagen sollen und Zeugen nicht dabei sein dürfen, was vorher geredet wird. Ja, und wirklich skurril war auch ein kleiner Junge, der kam auf einmal in den Zuschauerraum mit der Tochter des Hauptangeklagten und sie meinte dann zu ihm, hier, da kannst du mal den Opa sehen. Also ganz komisch, ich habe mich gefragt, muss das jetzt wirklich sein, dass ein Kind zu so einem Prozess mitkommt?
Und was hat sich da in dem Fall genau in der Verhandlung ergeben?
Ja, also inhaltlich vor allen Dingen recht kurz. Um 9 Uhr ging's los, um 10 Uhr war dann schon wieder alles vorbei. Es ist nämlich nur die Anklage verlesen worden und dann haben alle Parteien gesagt, wir wollen jetzt erstmal ein Rechtsgespräch führen. Also da treffen die sich quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, klopfen ab, wer will eigentlich was von diesem Prozess, wie könnte man sich vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen oder so, um dann eventuell auch das Verfahren zu beschleunigen. Bisher sind ja 30 Termine angesetzt und man geht davon aus, dass es Jahre dauern könnte. Was dann rauskommt beim Rechtsgespräch, das gibt's am nächsten Mittwoch, da ist der nächste Verhandlungstermin, dann wissen wir mehr.
Erster Prozesstag im Drogenprozess in Limburg am Landgericht endet schon nach einer Stunde. Es geht um viel Geld und den Kontakt zu einem südamerikanischen Drogenkartell. HR-Info-Reporter Benjamin Müller war für uns dabei. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt am Sonntag. Jetzt geht's in die Stichwahl. Michael Kollmar von den Grünen oder Hanno Benz von der SPD. Einer der beiden wird neuer Oberbürgermeister von Darmstadt und Nachfolger von Jochen Partsch. Der grüne Amtsinhaber war nicht mehr zur Wahl angetreten. 10 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die Nachfolge beworben. Kollmar und Benz lagen nach einem spannenden Wahlabend am Ende knapp vorne. HR-Info-Reporter Raphael Stübig hat dazu am Morgen ein paar Wählerstimmen eingefangen.
Guten Morgen, sind Sie aus Darmstadt und haben gewählt gestern?
Ja, aber ich muss zur Arbeit.
Am Morgen nach der Wahl herrscht am Luisenplatz, dem zentralen Drehkreuz in der Pendlerstadt Darmstadt, wie immer hektisches Treiben. Die zufällig befragten Darmstädter, die aber kurz Zeit haben, sind über den bisherigen Ausgang der Wahl nicht wirklich überrascht.
Viele haben gedacht, dass es zur Stichwahl kommen wird, weil es auch viele Kandidaten gab. Auf der Nummer 1 steht auch aktuell der, von dem, glaube ich, die meisten gedacht haben, dass er auf der Nummer 1 steht. Und ich denke, der Herr Kollmar hat gute Chancen, jetzt auch die Stichwahl zu gewinnen.
Ja, es ist halt sehr eng, sage ich mal, weil gerade also in der Innenstadt hat natürlich der Kollmar mehr Stimmen bekommen, in den Außenbezirken der Benz. Und dann ist jetzt die Frage, wer dann mehr Leute mobilisieren kann. Also ich glaube, es wird schon relativ eng.
Die erste Runde jedenfalls war lange offen und spannend bis zum Schluss. Bei der offiziellen Wahlveranstaltung in der Zentralstation ließ sich Tagessieger Michael Kollmar auch erst dann blicken und von seinen grünen Parteifreunden feiern, als feststand, dass er es sicher in die Stichwahl geschafft hat.
Ich habe genau mit so einem engen Rennen gerechnet und sehe aber auch den Punkt, dass wir mal wirklich zunächst benennen müssen, einer sehr hohen Wahlbeteiligung, einer höheren Wahlbeteiligung als vor 6 Jahren. Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie.
Fast die Hälfte der gut 115.000 Wahlberechtigten gab ihre Stimme ab. Und die sorgte am Ende auch für Jubel im Lager der SPD. Hanno Benz, Sohn des früheren Darmstädter Oberbürgermeisters Peter Benz, schaffte es ebenfalls in die Stichwahl.
Wir haben in den letzten Wochen im Wahlkampf gemerkt, dass die Menschen in dieser Stadt einen Wechsel wollen. Dass sie eine Politik wollen, die wieder für alle da ist. Und das ist genau das, was wir angeboten haben. Insofern waren wir sehr sicher, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen werden.
Nun heißt es für die gut 115.000 Wählerinnen und Wähler in Darmstadt in 2 Wochen also nur noch Kollmar oder Benz, grün oder rot.
Ich denke, der Herr Kollmar hat gute Chancen, jetzt auch die Stichwahl zu gewinnen. Ich sage mal, die Koalition, die aktuell auch schwarz-grün ist, ich glaube, dann wird viele von der CDU umschwenken auf die Grünen.
Ja gut, es ist natürlich jetzt, wie verhalten sich die anderen, ne? Wer wird jetzt von wem unterstützt? Das ist halt die Frage jetzt. Ne? Kann ich hinterher einschätzen.
Stichwahl in Darmstadt zwischen dem roten und dem grünen OB-Kandidaten in 2 Wochen. Hanno Benz gegen Michael Kollmar. Raphael Stübig hat sich dazu in Darmstadt umgehört. Heute starten weltweit die internationalen Wochen gegen Rassismus. Eine Initiative der Vereinten Nationen, die noch auf die Zeit der Apartheid in Südafrika zurückgeht. Auch in Hessen werden in den kommenden 2 Wochen viele Menschen gegen rechte Hetze und Gewalt auf die Straße gehen. Doch Rassismus geht nicht erst bei Übergriffen los. Im Alltag erleben viele Menschen vor allem in Form von Ausgrenzung und Diskriminierung einen solchen Rassismus. In Fulda bemüht sich deswegen schon seit 2016 ein ganz besonderer Verein, Geflüchtete und Migranten aus der Isolation zu holen. HR-Inforeporterin Alicia Lindhoff hat nachgefragt, wie das gelingt.
Eine Gruppe Frauen steht um einen langen, gedeckten Tisch herum. Sie plaudern in einem Sprachenmischmasch aus Deutsch und Dari. Kinder dazwischen, auf dem Tisch stehen große Töpfe mit Suppe. So kann es aussehen, wenn im sogenannten offenen Wohnzimmer des Vereins Welcome in Fulda Frauenzeit angesagt ist. Das offene Wohnzimmer liegt am Rand der Fuldaer Innenstadt. Ein heller, gemütlicher Raum, es gibt ihn seit Anfang 2017. Fast täglich gibt es hier Programm, von der Asylberatung bis zum kurdischen Abend. Einer, der das Wohnzimmer damals mit aufgebaut hat, ist Ahmad Bayan. Er erinnert sich noch genau, wie er den Raum das erste Mal betreten hat.
Ich glaube, das ist das Schönste, was es mir hier in Deutschland passiert ist, dass ich diesen Ort kennengelernt habe. Ich komme hier rein und ich bekomme es mit, dass die renovieren wollen. Und ich bin in einem Bauernhof aufgewachsen, habe von meinem Vater auch viele Sachen gelernt, handwerkliche Arbeit. Und habe gesagt, ich kann alles machen, ich muss dir nur helfen, ich muss dir nur mit Menschen in Kontakt treten.
Denn genau dieser Kontakt fehlt Ahmad Bayan damals sehr. Er ist 19 Jahre alt, aus Syrien geflohen und hinter ihm liegt ein schwieriges erstes Jahr in einer Sammelunterkunft im kleinen Örtchen Tann in der Rhön. Mit dem Bus ist das etwa 1 Stunde von Fulda entfernt. Er fühlt sich dort isoliert und sieht keine Perspektive.
Sitzt man da, darf die Sprache erstmal nicht lernen, darf weder arbeiten noch irgendwas machen. Es gab fast wie kein Kontakt zu den EinwohnerInnen da.
Als er den Verein Welcome in Fulda und die jungen engagierten Menschen dahinter kennenlernt, ändert sich für ihn alles. Heute lebt Ahmad Bayan selbst in Fulda. Er studiert soziale Arbeit und ist beim Verein angestellt. Seine Stelle wird finanziert über das Programm Wir der Landesregierung. Es soll Rassismus entgegenwirken und eine Willkommenskultur in den hessischen Kommunen und Landkreisen fördern. Auch Reinhard Asche ist von Anfang an bei Welcome in Fulda aktiv. Er bietet ehrenamtliche Asylverfahrensberatung an und er hilft anerkannten Flüchtlingen bei der Wohnungssuche. Dabei stellt er allerdings fest, wie viele Vermieter mit rassistischen Vorurteilen auf die Menschen schauen.
Afrikaner haben eigentlich die schlechtesten Chancen und kriegen nur Absagen. So, es ist ein Riesenproblem, was Wohnungssuche betrifft. Viele bleiben in den Unterkünften und blockieren da natürlich auch die Stellen, weil sie keine Wohnung bekommen.
Der Verein ist längst nicht mehr nur in Fulda aktiv, sondern auch im Landkreis unterwegs. Einerseits, um die Geflüchteten in den Sammelunterkünften mit Beratung zu unterstützen, aber auch, um Kontakt zu den Einheimischen herzustellen. Denn wer sich nicht kennenlernt, kann auch keine Vorurteile abbauen, sagt Ahmad.
Es geht darum, im Grunde, was wir hier alles gemacht haben in Fulda, das in den Landkreis Fulda zu tragen. Dass wir in Gemeinden reingehen und im Idealfall, im Bestfall, dass wir in Mini-Wohnzimmern, Mini-Begegnungsstätte zu etablieren, einzurichten in diesen Orten, zum Beispiel Bad Salschlef oder Hünfeld oder Tann.
Sind solche kleinen regionalen Projekte ein Kampf gegen Windmühlen? Vielleicht. Aber Geschichten wie die von Ahmad zeigen, welche Bedeutung sie haben können.
Ein regionales Projekt in Fulda will der Ausgrenzung entgegenwirken. Alicia Lindhoff hat es uns vorgestellt. Anlass sind die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.